Oder Thiago oder nix.
Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. FC Bayern! FC Bayern!
Ist alles so toll.
Da ist gar nichts toll.
Ihr und wir werden eBay nicht verändern.
Es gibt natürlich einige Symptome, die man auch auf dem Platz sieht.
Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier.
Da spielen wir von A nach B, von B nach C.
Ein dicker Kuss.
Dann rettern wir auch sofort rein, später Verzögerung und unzähligen Tagen danach. Es ist wieder so viel passiert, dass wenn wir versuchen, irgendwie in dieser Stunde reinzukriegen, es ist wie immer der liebevolle Marc zugeschaltet, der mir im Vorgespräch schon das ein oder andere Brett rausgehauen hat. In der letzten Folge gab es den guten Ratschlag, dass man nie gegen Bayern setzt. Dank seinem Ratschlag triumphiere ich auf Platz 1. Mein Name ist Tamer, mir ist dann aufgeregt, bei Folge 30. Der Marc ist mir zugeschaltet. Hallo, mein Lieber.
Hallo, hallo, hallo.
Wir werden heute über das Bundesliga-Wochenende von letzter Woche reden, gegen Köln, über deinen Urlaub. Wir werden über die Champions League reden und über die brandneuen aktuellen Informationen, dass Julian Nagelsmann beim DFB verlängert hat und was das für uns zu bedeuten hat. Aber ich glaube, wir fangen mal ganz gemütlich an dem Wochenende, letztes Wochenende an. Wir haben jetzt Freitag, den 19. Aber letztes Wochenende ging es gegen Köln und du warst unterwegs.
Ja, deswegen, war ich Teil des Problems, dass es diese Woche keine Folge wie üblich gegeben hat nach dem letzten Spiel gegen Köln. Aber ich habe mich in einem irischen Land, in einer irischen Stadt, die da Dublin heißt, befunden. Und da war an drei klare Sätze reden nicht zu denken, muss ich ehrlich gestehen.
Erzähl mir von dem Bier dort.
Teuer.
Wie
absolut
teuer?
Also ekelhaft. Also kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben die komische Eigenart, dass wir über Ostern häufiger mal in der Schweiz sind. Das habt ihr ja letztes Mal auch mitbekommen. Und die Schweiz ist ein teures Land. Und da gucken wir schon immer, dass wir uns jetzt nicht komplett die Birne wegschallern. Weil da bezahlt man so 7-8 Euro für ein großes Bier. Und das ist echt, also so, wenn du aus Deutschland kommst, wo das ja Grundnahrungsmittel ist, dann ist man da auch ein bisschen knauseriger.
Nee, ich finde, das muss doch gar nicht rechtfertigen. Wir reden hier immer noch von einem Getränk von Bier, 7-8 Euro. Ich bitte dich, wenn du dir den Einkaufspreis siehst, dann ist es ist ja ekelhaft.
So, Dublin. Ich war das letzte Mal vor 8 Jahren da, war vollends begeistert. Tolle Stadt, tolle Leute, tolle Preise. Alles super. Und lauf freudiger Erwartung in meinen ersten Pub. Wir waren zu dritt da, also habe ich 3 Bier bestellt, habe die so wegbezahlt mit der Karte, war eh laut, da ist der überall Live-Musik in den Pubs und es ist immer eine ganz tolle Stimmung da, alles Rumgeschreie, keine Ahnung, alles sehr laut, ne? Krieg auch gar nicht mit, was die Frau mir da sagt, halt nur meine Karte ans Gerät.
Es sind und 3 Bier, ne? Es sind 3 Bier.
Ja, ja, genau. So, also in meinem Leben bin ich schon in der Lage zu sagen, der Bierpreis tangiert mich in der Regel peripher.
Ja, also da gehe ich noch mit, dass ich jetzt nicht weiter überlege, wenn ich 3 Bier bestelle, halte ich auch einfach die Karte hin, gut ist.
Ja, so. Hab das gemacht, hab das auch 2 oder 3 Runden lang gemacht und alles war gut, wir hatten alle Spaß und dann haben wir uns draußen hingesetzt, weil es 2 Raucher gegeben hat oder 1 Raucher gegeben hat und saßen dann draußen an so einem Whisky-Fass. Und haben gequatscht, haben uns in dem Bereich der Tempelbar, das muss man sagen, ist der Touri-Bereich in Dublin und damit auch der teuerste Bereich, das muss man ihnen geben. Haben dann da gesessen und dann kam irgendwann so ein Fraggle da raus und hat gefragt, ja, wollt ihr noch 3 Bier haben? Ja, 3 Bier gerne. Ja, und dann kam der wieder und hat uns angeguckt und hat gesagt, wir haben 39 Euro. Und ich habe gesagt, was ist los? Wir haben 3 Bier, ne? Keine Cocktails oder kein gar nichts.
Ja, ich kann Bier dir folgen,
Bier kostet 13 Euro.
Das 0,5er im Bier Glas.
Kostet 13 Euro im Glas.
Ja.
Ja, wir haben auch gedacht, okay, das sind die Terrassenpreise, keine Ahnung was. Oder der Pub hier ist irgendwas Spezielles. Vielleicht wurde Ed Sheeran hier entdeckt oder was weiß ich nicht.
Geboren auf der Theke.
Ja, genau. sind in den nächsten Pub gezogen, 12 Euro. Nächster Pub, 11 Euro. Nächster Pub, 10 Euro. Nächster Pub, 14 Euro.
Dann wird
das billigste. Das billigste Pint Bier, was wir getrunken haben, hat 7 Euro gekostet. Und da waren wir relativ weit raus aus der Stadt, weil wir haben uns natürlich die Zeit dann nicht nur in Pubs totgeschlagen, sondern wir haben mal gesagt, was kann man denn mal an so einem Sonntag, verkatert, leider Gottes auch, was kann man denn mal machen? Und wir haben uns Tickets für keltischen Fußball gekauft. Oh, sagt mega. Dir das irgendwas, Tamer?
Nee, das sagt mir gar nichts. Ich stelle mir da gefiederte Menschen vor mit Hörnern, die vor dem Spiel erstmal einblasen, also in das Horn meine ich. Nee.
Achso, ja gut. So ist es nicht ganz. Also erstmal muss man sagen, also keltischer Fußball ist, wenn ich das jetzt jemandem erklären soll, ohne ihm Bilder zu zeigen, ist ein Mix zwischen Fußball und Rugby.
Ja.
Es wird sowohl mit dem Fuß als auch mit den Händen gespielt. Es gibt sowohl ein normales Fußballtor als auch ein Tor, wie man das vom Rugby oder vom Football zum Beispiel kennt, mit diesen beiden Stäben nach oben.
Das klingt aber sehr spannend.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Was man sagen muss, ist, wir sind da in das Stadion Crook Stadium gelaufen. Ein super geiles, wirklich, das ist das Stadion, was ich jedem empfehlen würde, wenn man mal so diese ganze englische, / irische Fußball-Experience haben möchte. Ne? Da sitzt du dann, riesengroßes Stadion, halb voll gewesen, dann sitzt du da, komplett ausgebaut mit Dach und riesengroßen Tribünen. Nur die Haupttribüne in Anführungszeichen ist einfach nur, weiß ich nicht, wie bei uns die Hälfte vom Mainz-Stadion hoch. Ja. Auch kein Dach drüber. Im Hintergrund siehst du immer mal wieder quasi den Zug durchs Stadion fahren. Also wirklich die volle Experience, die du da bekommst. Ganz, ganz toll.
Klingt sehr gut.
Allgemein sehr weißer Sport. Boah, ist der Sport weiß.
Also hei, Tribüne hei, und, Spiel, und Spieler meinst du?
Hei. Also ich, weil das Wochenende jetzt lief auch das Masters-Turnier im Golf und das haben wir in den ganzen Pubs immer nebenbei geguckt. Ja. Golf ist schon ein weißer Sport, aber hast ja zumindest mal Tiger Woods, der da rumläuft. Ne? Mhm. Keltischer Fußball mit 30.000 Leuten im Stadion und ich glaube, das sind 15 Leute, die da pro Mannschaft rumlaufen auf jeder Seite. Kein einziger. Da ist alles weiß. Alles. Und ich habe auch das Gefühl, nagelt mich nicht drauf fest, ich für mich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine andere Hautfarbe gehabt hätte, dann wäre ich da vielleicht nicht so angekommen. Also nicht so einfach aufgenommen worden. Man sieht uns ja, also man hat uns schon eindeutig angesehen, dass wir keine Iren sind und deswegen haben wir schon ein, zweimal komische Blicke bekommen, weil es war auch, also du hast richtig gemerkt, das ist deren Sport da, deren irischer Sport und das machst du nicht, dafür interessierst du dich nicht, wenn du kein Ire bist, aber kein einziger Touri, da waren nur Iren. Die haben ja dann da ihre komische eigene Sprache, keine Ahnung, was das ist. Mhm. Das haben das die dann auch in der Regel gesprochen. Also wenn du dich da für ein Bier angestellt hast, hat dann irgendwann jemand hinter mir mich angesprochen und meinte, was das hier denn so lange dauert, dann habe ich ihm mal geantwortet und meinte, you're not Irish. You're not Irish, eh? ja, sorry, aber wenigstens bin ich weiß, in Anführungszeichen.
Ja, mein Gedanke war auch gerade, als du von dem Kulturgut in diesem Stadion, in diesem Sport gesprochen hast, hättest du wahrscheinlich einfach noch sagen müssen, dass du Deutsch-Österreicher bist oder so, dann wärst du der Größte, dann wärst du der Größte in diesem Stadion gewesen.
Wahrscheinlich hätte ich ja noch eine Ehrung bekommen.
Genau, der ist aus Deutschland, da kann es so vieles beibringen, Leute. Ja, es gibt so, das ist aber so ein kleiner Subkosmos, ne? So ein kleiner Mikrokosmos, der da vor sich, ich meine, wer kennt einen keltischen Fußball und wer ja, da
ganz,
zu Gast
auch ganz
ist
komischer und was da Sport, passiert? Ne? Ganz komischer Sport. Du hast dann da ganz viele Leute, die spielen das dann mit einem Fußball, den haben die dann aber in der Hand. Dann können die irgendwie, also ich habe nichts verstanden, wir haben uns nicht dafür interessiert oder beschäftigt, wie die Regeln sind, weil wir haben gesagt, das so ist es am witzigsten. Es gibt, wenn du durch die Tore schießt, ist das ein kleines Tor. Wenn du in das Tor mit dem Torwart schießt, ist es ein großes Tor. Die zählen alle irgendwie anders, gewertet irgendwie. Also am Ende gewinnst du mit 1,5 Punkten oder zu 1,3 Punkten und so eine Faxen. Allgemein, ich habe es irgendwann zu dem Finnen gesagt, mit dem wir da unterwegs waren, das sieht im ersten Augenblick so ein bisschen aus, wie wenn so Kindergartenkinder Fußball spielen und keiner die Regeln so richtig verstanden hat.
Das, ja genau, also wenn man sich das vorstellt, ist das wirklich so, als hätte man versucht, vieles Gutes zusammenzuwerfen, aber ohne darüber groß nachzudenken, wie das vernünftig funktionieren könnte. Ja.
Genau.
Interessant, genau. Ja. Das war das Wochenende, an dem wir gegen Köln gespielt haben, da haben wir 2-0 nämlich gewonnen. Ein recht vor dem Spiel hatten nämlich gesagt, was hat dieses Spiel für eine Bedeutung? In der Liga wurden nämlich Leverkusen an diesem Wochenende Meister. Wir als Solinger, Leverkusen ist so die direkt nächste Stadt. Das hätte man nach 2001, 2002 auch nicht gedacht, ne, dass es jetzt so weit kommt. Wie waren deine Gefühle an dem Wochenende?
Also zunächst einmal meine absolut größten Glückwünsche für diese Meisterschaft. Ich denke, dass wir uns einig sein können, und das sage ich als Bayern-Fan, der jetzt 11-mal in Folge Meister geworden ist und 95 Trillionen Mal insgesamt in der Geschichte. Das ist wahrscheinlich die verdienteste Meisterschaft, die jemals gespielt worden ist in der Bundesliga. Also ja, wer kein Spiel verliert,
genau.
der hat sich's verdient.
So sieht's aus, ja. Kann man leider so einfach sagen.
Also dementsprechend allergrößte Glückwünsche in die Richtung. Wir hatten jetzt hier unsere eigenen Probleme, also FC Bayern München diese Saison. Und wenn wir die nicht gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich noch nicht wäre Leverkusen noch nicht rechnerisch Meister, aber würde trotzdem am Ende Meister werden. Also die Art und Weise hätte sich verändert, aber das Resultat höchstwahrscheinlich nicht.
Ja, ich denke, da kann man auch viel drüber spekulieren. Aber am Ende weiß man es nicht. Natürlich kann man sagen, ja, die Situation ist eine andere, auch auf dem Spielfeld mental, wenn du weißt, der Gegner hängt 3 Punkte zurück und nicht 10, wenn man so gesehen näher dran gewesen wäre. Aber es ist auch ohne Frage die Leistung, also die Punkteschnitt, den Leverkusen gefahren hat in dem Jahr, die Spiele, die absolviert haben, auch der Spielstil, das ist schon auch dann rekordwürdig. Natürlich finde ich dann auch immer, ist es ein anderes Ding, das 11-mal in Folge zu holen oder halt 1 oder 2-mal. Aber die Leistung von denen auf jeden Fall, also das geht in die Geschichtsbücher auch zurecht, da freuen wir uns alle drüber. Finde ich auch gut. Besser Leverkusen als Hoffenheim, jo. Oder
ja, und ich muss sagen, also es gibt ja jetzt mal wieder, also jetzt schon auch wieder die Stimmen, es wird sich ja jedes Jahr aufs Neue darüber beschwert, dass Bayern immer Meister wird. Jetzt ist jemand anderes Meister geworden und in einer Art und Weise, die ja wahrscheinlich, also wenn die jetzt einfach so durchziehen, es so im europäischen Fußball noch nie gegeben hat. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann jetzt schon wieder die ersten Stimmen höre, ja, aber das ist der Leverkusener Plastik-Bayer-Club, bla 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 bla, ja, definitiv spielen die ein anderes 50+1 als ganz viele andere Mannschaften, aber ich finde, Leverkusen ist jetzt inzwischen schon so lange dabei und so lange etabliert, dass die, das, also Wolfsburg ist für mich immer noch ein schlimmerer Plastikclub, als dass es Leverkusen ist. Hoffenheim ist ein schlimmerer Plastikclub, als dass es Leverkusen ist. Leipzig ist ein schlimmerer Plastikclub, als dass es Leipzig ist. Also ich finde, Leverkusen gehört schon auch zu der deutschen Fußballtradition inzwischen. Ist so.
Marc, ich gehe mit dir mit, aber weißt du, was mir letztens bei dem Thema so ein bisschen, vielleicht übertreibe ich da oder sehe das zu sehr extrem. Aber wenn man, morgen ist wieder Samstag und heute Abend ist ja noch ein Spiel, und ich gehe auf die FC Bayern-Seite und das ist eigentlich völlig wurscht. Worauf ich hinaus möchte ist, ich sehe permanent Tipico hier, Tipico da, Bierchen hier, Bierchen da, dieser Wettanbieter und dieser Wettanbieter. Wir versuchen da an einer gewissen Romantik und Tradition festzuhalten und an einer gewissen Geschichte, die auch existiert. Aber dieser Sport ist durch und durch durchkommerzialisiert. Also bis zum geht nicht mehr. Da geht es wenig um Ethik oder sonst irgendwas, da ist auch diese Vorgabe von, wir leben als Verein eine gewisse Linie vor, eine gewisse Menschlichkeit oder Handlungsweise, das ist ja alles nicht gegeben. Ich finde das völlig verrückt. Also klar, Plastikclubs, wenn du Red Bull und Co. ansprichst, Rasenball, weißt du, das ist auch schon so eine Perversion, dass man dann sich schon durch die Namensspielchen ausdenkt, um das irgendwie durchsetzen zu können. Was ich sagen möchte ist, diese Romantik und das historisch, was uns wichtig ist, wird uns, glaube ich, immer und immer weiter abhanden kommen. Weil wenn du auch siehst, wie gut diese überkommerzialisierten Clubs aufrüsten, wie Red Bull und Co., die sind ja auch gut besetzt in der Führung, dann weiß ich nicht, wie viel Wert die Menschen da drauf in 10, 15 Jahren noch geben. Also mir wäre das wichtig. Aber es gibt jetzt auch 1000 Leute, die da argumentieren würden, Leverkusen kein Plastikclub, wenn du wüsstest, wie oft die und da Geldspritzen gekriegt haben, das ist weltweit entfernt von jedem normalen Verein, der irgendwie durch Gelder und Stadiongelder sich finanziert hat. Geschichtlich gesehen kann ich Leverkusen nicht mit Hoffenheim vergleichen und nicht mit Leipzig. Das geht einfach gar nicht. Für mich ist Leverkusen seit Tag 1 in der Bundesliga irgendwie mit dabei, immer ein Topclub, immer mit oben dabei. Hat zwar dieses riesen Bayer-Aufschrift, aber sehe ich genauso wie du, ist nicht vergleichbar mit diesen anderen extremeren Plastikclubs. Was ich sagen möchte ist, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich, die Wichtigkeit des Ganzen ist in der Zukunft nicht mehr so, da liegt kein Augenmerk mehr drauf, weil die weil halt das Geld wichtiger ist. Die Leute werden halt gucken, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das ist dann halt oft der kommerzielle Weg und wenig der traditionelle.
Leider. Um die Überleitung einfach mal zu nehmen. Ja. Das Halbfinale der Champions League wäre mit einer Mannschaft wie Barcelona anstatt PSG das perfekte Beispiel dafür, dass man da eh nicht so viel ausrechnen kann mit Investitionen.
Ja, da ist was dran, ja.
Es ist der einzige Dorn im Auge, den ich habe in diesem Champions League Halbfinale, ist PSG. Ansonsten haben wir mit Dortmund, Bayern und Real Madrid absolute Urgesteine des europäischen Fußballs, absolute Aushängeschilder des europäischen Fußballs. Wenn Barcelona noch dabei gewesen wäre, dann wäre es natürlich auch ja sowieso nochmal diese Symbiose zu 2013 wäre natürlich wirklich krass.
Absolut, ja.
Absolut krass. Aber ja, schade, dass es PSG dann doch noch irgendwie geschafft hat. Aber ich finde, so wie der Fußball gerade ist und auch wie sich die deutschen Mannschaften insgesamt europäisch präsentieren, jetzt in dieser Saison, ist es auch ein Zeichen dafür, dass man halt nicht nur mit dem großen Geld es hinkriegt. Ne? Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, den fand ich, da habe ich eine brillante Aussage gehört. Die Engländer können so viel Geld haben, wie sie wollen. Es gibt mehr gute Fußballer, als dass es die 13 besten Spieler pro Mannschaft in England gibt. Das heißt, es gibt mehr gute Fußballer, als dass es Plätze in englischen Mannschaften gibt, die dich mit Geld voll zuschütten können. Das heißt also, es sind auch noch gute Fußballer für Leute, für die Mannschaften da, die vielleicht nicht
absolut
14 Millionen Durchschnittsgehalt haben.
Absolut. Indem ich diese Tradition den Wert in der Zukunft abstreite, möchte ich überhaupt nicht sagen, dass du auf dem Feld beim Fußball an sich, wenn es ums Gewinnen geht und das Spielen geht, da natürlich kann dann der Superverein oder aus England mit dem Scheich dann diesen einen Künstler kaufen, sowas wie ein Mbappé, der hat die 1,5 extra km/h, diese Ausnahmespieler nochmal extra kaufen kann, aber wenn du in Spanien reinguckst, oder jetzt finde ich unser Gegner Arsenal, Arteta, hat auch der Tuchel nach dem Spiel zu Arsenal gesagt, der ist seit 2 Jahren da. Wenn man die Entwicklung des Vereins sieht, jetzt Arsenal wieder ein englisches Beispiel leider, dann siehst du eine wachsende Maschine, eine Struktur, die immer besser und immer besser und immer besser wird. Und wir haben in Deutschland 83 Millionen Bundesbürger. Das geringste Problem, das wir haben, ist zu wenig Fußballspieler. Wenn die Ausbildung und die Entwicklung der Leute vernünftig stattfinden würde, dann müssen wir uns keine Sorgen drum machen, dass irgendwelche Engländer mit zu viel Geld uns die Finals wegspielen. Da sind wir immer noch gut genug dagegen zu halten, weil am Ende ist es halt immer noch Fußball. Da gehe ich voll mit dir mit. Man kann natürlich auch ohne Geld erfolgreich sein. Aber ich weiß nicht, du kennst ja Clubs selber. Ich habe das Gefühl, die sind dann auch schon geneigt, mehr auf die Zahlen zu gucken, statt sich die 3 Jahre für die Entwicklung zu nehmen, nicht? Da siehst du halt oft auch in der Vergangenheit, dass dann die Geduld im Fußball eben nicht da ist und dass man sehr schnell versucht, irgendwie ein Ergebnis zu erzielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Arteta sehe, der in der Kritik steht, der hat Arsenal fast ins Halbfinale geführt. Du hast ja, also
ja,
das Spiel
aber
gegen Bayern.
Ich tue es nicht gerne, aber ich muss dich jetzt einmal kurz korrigieren. Er ist jetzt schon seit 5 Jahren da.
Also seit 5 Jahren, ja. Der sagte,
er ist 2019 gekommen.
Und der ist jetzt im zweiten Champions-League-Jahr?
Ja, der hat 3 Jahre gebraucht, um die wieder da oben irgendwie in die Richtung zu führen, irgendwie sowas, ja.
Ja. Und ich glaube halt auf lange Zeit gesehen, dass solche Projekte wie Arteta oder jetzt, wie bei Klopp damals, also jetzt vor zum Abschluss bei Liverpool, dass das die Dinger sind, die eben zu diesen Kurzzeit viel Geld, ich kaufe Spieler für 2 Jahre und diesen Impact. Man muss halt Vertrauen haben und Zeit haben, dann kann man da Produkt etwas schaffen, was dagegen halten kann.
Am Ende des Tages ist es ja vielleicht, je nachdem, wie sich das jetzt auch ausgeht, PSG das perfekte Beispiel dafür, dass es vielleicht nicht die großen Stars braucht, sondern eine gut gebaute Mannschaft. Weil PSG bis auf Mbappé spielt diese Saison das erste Mal eigentlich ohne Stars. Die spielen mit ganz vielen jungen Spielern, hauptsächlich auch französische Spieler. Und man hat das Gefühl, dass die schon auch besser schwer. Okay, Dembélé ist noch da, aber...
Ja, die haben ja auch Enrique als Trainer, der jetzt auch dafür bekannt ist, eine Struktur in eine Mannschaft zu kriegen.
Genau, also ist jetzt auch kein... es kann sein, dass die Antithese zur Kommerzialisierung des Fußballs der kommerziellste Verein der Welt ist.
Ja, das wäre das schönste Beispiel, oder nicht? Das wäre im Grunde genau.
Also
das
PSG ist dann geholt
in dem Jahr... PSG holt es genau in dem Jahr, wo sie eben nicht mehr Neymar, Messi und Co. haben. Das wäre natürlich auch total witzig, ja, schon.
Ja.
Das wäre es ja. Natürlich, ja. Aber das hoffe ich natürlich nicht, dass PSG das holt. Denn wir möchten wieder, wie du vor vielen Wochen sagtest, Breitner wieder in das Stadion einlaufen sehen, wenn wir gegen Dortmund im Finale spielen.
Ja.
Wir fassen das mal kurz weiter zusammen. Nach dem Köln-Spiel gab es am Dienstag das Spiel von Dortmund gegen Atletico. Da hat sich Dortmund durchgesetzt. Und,
in einem geisteskranken Spiel.
Ja, brutal. Also ich sag dir ganz ehrlich, Marc, ich philosophiere im Kopf, während ich Bayern gucke, schon seit mehreren Wochen, wie man die Allianz Arena umbauen müsste, damit man irgendwie die 20.000, 25.000 Fans, die bei uns immer Radau machen, so verteilen kann, dass wir auch eine geile Stimmung hinkriegen. Denn ihr schaltet Amazon Prime ein, 20 Uhr, Dienstag, Atletico Madrid, bla, Dortmund in Dortmund. Ey, es ist 20 nach 8, ne? Das ist noch 40 Minuten zum Spiel und das Stadion bebt. Erzähl mir keine Scheiße. Was geht denn da bitte ab? Ich weiß, ja. Du kritisierst diesen Verein und magst ihn nicht immer ganz oft, aber das ist ein unglaublicher Punkt. Ich habe ein Bild gesehen von Füllkrugs Tor, danach schwebt er in der Luft, der hat Gänsehaut von seinen Armen bis zum Mond. Also das ist total
ja, atemberaubend. Also wir müssen uns nicht drüber unterhalten. Also Stimmung können die da schon und das Stadion ja. An sich, also ne, das Stadion
krass.
Und damit schließe ich die Fans und die Stimmung im Allgemeinen ein, gehören zu den Top 3 in Europa. Also vor allem an so einem Abend, vor allem an so einem Abend, wie es jetzt einer am Dienstag war. Ne? Alle Spiel steht auf dem Spiel, Atletico Madrid, die, wie Thomas Müller sie genannt hat, die größten Rabauken des europäischen Fußballs. Eine Mannschaft, die ja auch wirklich eigentlich bis auf Atletico Madrid-Fans, niemand mag. Also niemand mag die ja so richtig. Alle akzeptieren die und finden die irgendwie ganz cool, aber die Art und Weise, wie die Fußball spielen, ist kacke. Die Härte, die die an den Tag legen und diese Rabaukigkeit, die mag auch wirklich keiner eigentlich. Und für genau solche Abende ist dieses Stadion und sind diese Fans gemacht. Das haben sie gezeigt. Also dann am Ende haben sie 4-2 gewonnen. Nachdem sie 2-0 geführt haben, haben sie das 2-2 kassiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich saß vor dem Fernseher und habe gesagt, boah, diese Kack-Dortmunder jetzt. Ich bin international immer für deutsche Mannschaften, ist mir egal, welche Farbe die tragen. Und ich habe aber nur da gestanden und habe gedacht, boah, diese Kack-Dortmunder, wie könnt ihr das denn jetzt noch verkacken wieder? Aber hat alles geklappt.
Aber Simeone bei Atletico ist genau eines dieser Beispiele, der auch offen sagt, ich werde nicht gemacht, das ist mir auch schon bewusst, aber das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, eine Mannschaft zu haben, gegen die keiner gerne spielt, und das Ziel erreicht er.
Ja.
Und dann wieder, da kriegt er wieder meinen höchsten Respekt, der da jetzt auch schon seit Ewigkeiten da ist. Ich glaube, 30 Millionen im Jahr verdient, der mit einer der bestbezahlten Trainer der Welt ist. Wird seine Gründe haben, hat selbst auch in dem Verein gespielt. Aber hat am Ende doch nicht gereicht. Ist dann rausgeflogen. Kurz zurück, wir haben eben 3 deutsche Mannschaften in den letzten Runden und City ist raus, Liverpool ist raus, Arsenal ist raus. Das sind die 3 Top 3 Mannschaften aus der Premier League.
Der große englische Fußball kann noch einen europäischen Titel holen dieses Jahr, und das ist die Conference League.
Da spielt wer drinne?
Ja.
Ich weiß gerade nicht. Weißt du, ich weiß, also wird wahrscheinlich aber nicht der Fall sein.
Irgendeine englische Mannschaft ist da noch drin, die das Ding noch gewinnen kann. Aber ansonsten, alle Mannschaften in der Europa League sind raus, alle Mannschaften in der Champions League sind raus, aus England. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass Kommerzialisierung vielleicht auch nicht alles ist und Geld doch vielleicht
ja,
auch
nicht alles ist. Dann haben wir in der Champions League, um das Thema abzurunden, würde ich gerne jetzt noch von dir noch wissen, es geht gegen Real Madrid. Und Dortmund spielt gegen PSG. Machen wir ein kleines Warm-up zuerst. Was glaubst du, wie die Spiele, also ich will zu vorab sagen, meiner Meinung nach, die Nachteile sind, die Hinspiele sind immer zu Hause, also in Dortmund und in München und dann in Paris und in Madrid. Wie schätzt du das Spiel Dortmund gegen PSG ein?
Ich muss sagen, ich habe ganz wenig von PSG mitbekommen, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut oder schlecht das wird oder wie gut oder schlecht die spielen. Das sind zwei Mannschaften, die sich schon aus der Gruppenphase kennen. Und in der Gruppenphase, fand ich, hat Dortmund nicht so guten Fußball gespielt, wie sie das jetzt gerade tun. Und deswegen ist das, finde ich, ein Vorteil für Dortmund. Zumindest im ersten Spiel, wenn PSG vielleicht noch mit der Erwartungshaltung aus den Gruppenspielen an die Sache rangeht. Ich denke, dass es PSG am Ende holt, also dass am Ende PSG gewinnt. Ich hoffe aber inständig, dass die Dortmunder das gebacken kriegen. Und wenn die mit so einer Leidenschaft spielen, wie sie es jetzt getan haben, und Terzic vielleicht nicht so viel der Mannschaft mit auf den Weg gibt, dann kriegen wir es auch hin.
Die Finte habe ich verstanden. Ja, ich denke, das ist natürlich, wir freuen uns über die Top 4, dass da zwei deutsche Mannschaften dabei sind. Am Ende ist es, glaube ich, ein bisschen so wie bei einem Basel-Asien-Spiel, dass da so die Nuancen entscheiden werden, die Kleinigkeiten, wer da weiterkommt. Ich glaube, weder bei Bayern Real noch bei Dortmund PSG gibt es da einen ganz klaren, der da reingeht und 6, 7, 0 oder 5. Verstehst du, was ich meine? Das werden beides enge Spiele.
Also vor allem nicht bei dem Spiel Bayern gegen Madrid, um jetzt mal eben auf das
Viel
Bayern-Spiel,
ja.
Auf das Bayern-Spiel zu sprechen zu kommen. Also wir haben es dann geschafft, 1-0 gegen Arsenal London zu gewinnen, nachdem wir das Hinspiel 2-2 gespielt haben, sind damit glorreich weitergekommen. Also meiner Meinung nach wirklich glorreich. Wir haben es hingekriegt, dass Arsenal keine Chance im Rückspiel hatte. Also nicht im Sinne von, die hatten keine Chance, das Spiel zu gewinnen, aber die hatten keine Torchance. Was ich dann doch irgendwie erstaunlich finde, muss ich ehrlich sagen.
War schon verrückt, wie systemtreu Arsenal an ihren eigenen Waffen festgehalten hat. Es war immer so sehr knapp, aber nie wirklich gefährlich. Mir fällt da eine Szene ein, das wundert mich wirklich. Vielleicht erinnerst du dich da auch noch. Es ist nur eine ganz kleine, wirklich schon eine Kleinigkeit. Da kriegt Manu einen Schuss aufs Tor und es ist der klarste Eckball aller Zeiten. Also er hält ihn ganz klar mit der Hand und der Ball geht ins Aus. Und du siehst Ødegaard.
Und der wird vorher abgefälscht. Das ist genau die Szene, die du meinst. Ødegaard schießt aus spitzem Winkel ins Torwart-Eck. Der Ball wird vom Bayern-Verteidiger, ich weiß nicht, wer es war, leicht abgefälscht, sodass er da schon touchiert, geht dann Richtung Außenpfosten und Neuer hält den Ball noch. Also zwei Bayern-Spieler berühren den Ball, bevor er ins Aus geht, und Schiri pfeift auf keine Ecke.
Ja, das war so wieder, wo ich wirklich Fußball geguckt habe und mir dachte so, Leute, das ist wirklich schwierig zu argumentieren. Mein Gedanke war da jedes Mal wieder, die sind einfach wieder zu viel am Labern im Kopf mit dieser Kommentierung-Kommunikation. Die können ja nicht bei der Sache sein. Also das ist ja etwas, das hat ja jeder gesehen. Das kannst du ja nur nicht sehen, wenn du nicht hinguckst. Aber es ist nur so eine kleine Randnotiz. Was mir noch kurz zu dem Arsenal-Spiel, sorry, es fällt mir gerade alles so schön ein. Wurdest du schwummrig, als Kim und Opa Meccano eingewechselt worden sind? Es gab ja so Szenen, wo Opa und Kim nochmal ja nicht die größte Sicherheit ausgestrahlt haben.
Also, Kim wird eingewechselt und wurde dann auf Außen eingewechselt, weil Masuari, der auf links gestartet hat und, finde ich, einen sehr guten Job gemacht hat. Vor allem dafür, dass er die Position wenig spielt. Ich glaube, der spielt die für Marokko, aber weil da Hakimi halt mit in der gleichen Mannschaft ist, aber spielt die definitiv selten bis gar nicht im Verein. Also bei uns hat er ja noch nie auf links gespielt. Hat das super gemacht, hat sich dann irgendwann, glaube ich, wirklich einen Krampf gelaufen gegen Sakho, haben wir im Hinspiel gemerkt, dass es berechtigt ist, dem einen wirklich guten Verteidiger dahinzustellen. Plus wir haben ja quasi zwei Außenverteidiger dem vor die Nase gestellt. Guerrero hat ja links offensiv gespielt, also da haben wir wirklich, die Seite haben wir richtig zugemacht. Und Kim ist dann reingekommen für Masuari und hat dann quasi diese diese Außenposition weiter bekleidet. Ja. Und jedes Mal, wenn ich den Mann über die Mittellinie habe laufen sehen, habe ich immer nur gesagt, renn zurück, renn zurück, renn zurück, renn zurück. Aber ich dachte mir, okay, der Kim, der macht seine Sache, der musste sich ja jetzt nicht um für den Aufbau kümmern und keine Ahnung was. Plus, wir haben ja sehr defensiv gespielt. Wir haben ja mal wieder es geschafft, Tuchelball zu spielen. Das ist ja das, wo ich ihn ganz okay finde. Wenn er nicht im Raum verteidigen muss, wenn er nur in den Zweikämpfen steckt. Dann finde ich ihn ja ganz okay. Dann kommt Upamecano rote Karte auf den Platz.
Ja.
Und es dauert keine anderthalb Minuten. Bei einer Ecke oder bei irgendeinem Gewusel im 5-Meter-Raum. Und er versucht, den Ball zu klären und schießt den Ball anderthalb Meter weiter in den Fuß des Angreifers, sodass der Ball knapp übers Tor fliegt. Aber es war dann sowieso, die ganze Situation war dann abseits, deswegen war es auch in Ordnung. Aber es kann ja nicht sein, dass der Mann anderthalb Minuten auf dem Platz steht und es schon nicht schafft, einen Ball zu klären. Was ist denn los mit dem?
Ja, eine dieser Situationen war ist auch der Grund, warum ich dich jetzt gefragt habe, weil mir ging es genauso vom Fernseher. Ich sagte mir, Jungs, ihr müsst genau 10 Minuten durchhalten. Also sogar so ein schlechter Boxer schafft es, in dem Ring einfach 10 Minuten wegzulaufen. Stellt euch einfach hin, 10 Minuten lang. Ihr müsst nichts Besonderes tun, 10 Minuten lang. Aber anscheinend, das war auch schon zu viel. Ich sehe ja, dass die Situation eine hohe ist. Aber heilige Makrele, die haben es geschafft, in 10 Minuten drei heikle Situationen zu verkacken. Auch da, wo Kim den Spieler foult, genau am 16er, wo ich als Achtligist-Spieler mich drüber freuen würde, weil ich den dann Winkel hämmern kann, da ist Arsenal so schlau oder dumm, wie auch immer, den schnell auszuführen, wo wir dann wach sind. Ja, es gibt so einige Situationen, zum Glück ist Jose am Ende da und haut den wie Hulk mit dem Kopf ins Tor rein. Und wir haben
ich das möchte, Ding. Genau, ich möchte, also ne, im Endeffekt, Spiel wäre wie folgt. Wir haben Fußball gespielt in der Allianz Arena, nicht als ob wir in der Allianz Arena Fußball spielen würden, sondern irgendwo anders auswärts bei Real Madrid oder keine Ahnung was. Wir haben Tuchelball gespielt, wir haben defensiv as fuck gespielt, hatten wenig mit dem Ball zu tun, konnten uns aufs Verteidigen konzentrieren. Erste Halbzeit ist überhaupt nichts passiert, zweite Halbzeit hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut im Griff, ohne den Ball wirklich zu haben, haben wir das Spiel trotzdem im Griff gehabt. Und haben das Spiel dann verdient 1-0 gewonnen und sind verdient im Halbfinale der Champions League gegen den FC Arsenal weitergekommen. Ja. Dann möchte ich jetzt einmal über den FC Arsenal sagen.
Ja.
Dadurch, also ich habe jetzt auch viel mit den Arsenal-Fans, davon habe ich jetzt halt relativ viel mitbekommen, auch auf den sozialen Medien und sowas. Und was ist das für ein Haufenverein? Wie groß sehen die sich eigentlich? Eric fucking Dyer hat genauso viele, hat ein Halbfinal mehr auf dem Konto als Arsenal in seiner 127-jährigen Geschichte. Und die erzählen mir einen, dass sie einer der größten Clubs der Welt sind. Der FC Arsenal ist gar nichts. Ist überhaupt nichts. Und es ist vor allem nichts, wenn die solche Entscheidungen treffen, wie 2 Minuten vor Schluss einen Freischuss aus 18 Metern nicht zu schießen, sondern kurz zu spielen. Diese Mannschaft ist ja überhaupt gar nichts. Also wie dämlich auch, tut mir leid, der kann jetzt nichts dafür, aber wie dämlich ist denn Arteta dafür, dass er hergeht und uns Tuchel beispielen lässt. Wir hatten 2 bis 3 gute Spiele dieses Jahr. Das war das Hinspiel gegen Dortmund, das war das Spiel gegen Stuttgart. Das waren 2 sehr gute Spiele von uns und das waren beide Spiele, wo wir gesagt haben, ey, wir können absolut mit 35% Ballbesitz leben. Wir brauchen überhaupt nicht den Ball, wir möchten überhaupt nichts mit dem Spielgeschehen zu tun haben. Macht ihr mal. Und haben die Spiele haushoch gewonnen. Und der fällt in diese Falle rein.
Ich hoffe, dass die Zeit dich eines Besseren belehren wird, weil ich habe natürlich eine ganz andere Meinung als du. Dass auf der Titelliste, auf der Geschichte Arsenal da nicht oben steht, mit Eric Dyer zu vergleichen, wenn ich 91 geboren, die letzten 20, 25 Jahre zurückgucke, dann ist für mich Arsenal auf jeden Fall nicht nichts. Und dass Arteta, wie gesagt, da hoffe ich, dass die Zeit dich eines Besseren belehrt, weil da teile ich eine ganz andere Meinung. Ich glaube, das ist ein ganz toller Verein. Was die Leute dann in sozialen Medien schreiben, weiß ich gar nicht so genau.
Man sollte aber also es ist ein sehr großer englischer Verein, aber es ist ja auf der europäischen Ebene, es ist ja nichts. Also, was haben die denn?
Die gehören nicht, außer nicht zu den Top 5. Nee.
Das, außer das, dem einen Invincible-Jahr hat dieser ganze Verein ja nichts gerissen.
Ja,
Also,
die kannst du auf jeden Fall nicht vergleichen mit einem AC Mailand, einem Juventus Turin, einem
so,
Barcelona,
aber
einem Real Madrid. Kannst du nicht vergleichen.
es wird sich halt immer so hingestellt, als wäre man einer von denen, aber die ist halt nicht so. Tut mir leid.
Ich überlege
Und
gerade,
die haben
wie ich.
die unsympathischsten internationalen Fans, die es überhaupt gibt. Also wie ein Video gesehen, wo Spieler, also Arsenal-Fans, jetzt vor allem im Vergleich zu Bayern, die immer die beiden Spieler auf den Positionen gegenübergestellt bekommen haben und dann sagen, ja, ich würde eher den einen oder den anderen
Okay.
Spieler aus dem Verein nehmen. Da geht jemand her und nimmt seinen Kack-Reha-Torwart über Neuer. Was ist, in welcher Utopie leben die Leute denn?
Ja, aber was ist denn auch das für eine Frage, einen Arsenal-Fan hinzustellen und zu sagen, entscheid mal zwischen einem Bayern und einem Arsenal-Spieler. Was ist denn das für ein
Ja, aber
Käse?
tut mir leid, also wenn ich jetzt, wir spielen gegen PSG und ich werde gefragt, ja, Mbappé oder Coman? Was, oh, ja, okay, Mbappé. Also, tut
Ja.
mir leid.
Dann werde ich demnächst jetzt wieder gegen Bayern bei Kicktipp wetten, wenn ich das darf, wenn das ja okay ist, zielgerecht ist, dann mache ich das einfach wieder weiter.
Nein, 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 wir gewinnen ja trotzdem auch ohne Mbappé.
Das stimmt. Also gegen Real Madrid, wie siehst du da unsere Chancen? Wenn wir in
Also,
die Zukunft blicken wollen.
ich habe ein bisschen Schiss vor dem Spiel im Allgemeinen, weil also Real Madrid hat eine geisteskranke Statistik in der Champions League. 14 Jahre Die letzten 14 Jahre Champions League, 12-mal Halbfinale. Zieh dir das mal
Ja.
rein. Aber wie sie auch dieses Jahr Fußball spielen, ist halt ultra defensiv. Also jetzt gegen Manchester City war es ja noch mal krasser als sonst. Die standen ja mit 11 Leuten nicht vorm eigenen 16er, sondern im eigenen 16er. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir unseren Fußball spielen, und das ist halt jetzt Tuchelball, muss es ja jetzt sein, ist ja erfolgreich, und die ihren Fußball spielen, dann stehen wir beide in der eigenen Hälfte und spielen und geben den Ball quasi über die Mittellinie der anderen Mannschaft und sagen, mach du mal was, nimm du, ich hab ihn sicher.
Ich glaube, wir werden gegen Real Madrid. Ich verstehe, was du meinst, mit die haben defensiv gespielt, aber es ist auch da, gegen wen haben sie gespielt? Da war klar, dass City eben das spielen wird, was City spielen wird. Dann guckst du, wen hast du selbst in der Mannschaft? Wo sind da die Stärken? Und die setzt du halt ein, die Schnelligkeit. Aber bei Bayern Real ist das so ein sehr ausgeglichenes Tempo, was eigentlich beide Mannschaften spielen. Der Unterschied ist halt, dass bei Real die Spieler fit sind, die vorne schnell sind. Und ja, die werden auf jeden Fall Dier und Delikt vor Schwierigkeiten stellen. Gut, dass Guerrero momentan so eine Stärke ist in unserem Spiel. Denn also ich hoffe, dass Jamal sich zeigen möchte, weil es wird ein sehr schweres Spiel. Ich glaube nicht,
Also
dass wir
ich
da
denke, dass wir
weg.
ultimativ defensiv spielen wollen, damit halt Dier und De Ligt nicht in, und auch, das muss man auch ehrlich sagen, Kimmich im Defensivverhalten nicht in Sprintduells gegen was auch immer die da haben, welche schnellen Spieler die da haben, gehen müssen. Aber aufgrund dessen, dass uns das ja eigentlich ganz zugute kommt und dass wir diese Saison das Kontern für uns entdeckt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann. Ich glaube, das wird ein richtiger Kampf. Ich glaube, es wird halt. Das werden zwei Spieler auf Messerschneide und am Ende wird man nicht hergehen und sagen, boah, da gibt es einen klaren Gewinner, also
Ja.
eine klare Tendenz und einen klaren Gewinner. Da wird es dann um. So wie Turnierfußball nun mal ist, da geht es um Momente und um manchmal ein bisschen Glück und manchmal ein bisschen Pech. Und ob der Abschluss 2 Zentimeter weiter links oder 2 Zentimeter rechts landet, ob der in Pfosten raus oder in Pfosten rein geht. Ich denke, das werden zwei von diesen Spielen, wo es nie zu Ende ist und wo man nie sagen kann, oh, da geht jetzt nichts mehr.
Siehst du ein Elfmeterschießen?
Ja, schon. Schon, ja. Irgendwie
Was
schon.
sagst du zu dem Spruch, dass Kroos unter Kimmichs Tor schreibt, vor dem Rückspiel nochmal, vor dem Hinspiel nochmal zum Friseur?
Das ist ja jetzt sowieso ein Thema, Tama. Also, Joshua Kimmich ist nach dem Arsenal-Spiel MVP geworden, also zum, ja. zum Most Valuable Player des Spiels gewählt worden. Und jetzt möchte ich dir hier einmal die Bühne bereiten, damit du deine Lobhymne auf Joshua Kimmich und vielleicht auch dein, ich hab's euch immer gesagt, oder ihr habt alle keine Ahnung, ja. das kannst du jetzt alles mal vom Leder lassen.
Gerne. Also ich bin so froh, dass du mir die Bühne eröffnest. Ich trete hervor und möchte aber genau das verhindern, denn es tut mir wirklich leid. Ich sollte jetzt hier hoch, runter, links, rechts und ihr habt es alle gesehen. Er hat noch, guckt wie er zeigt noch auf seinen Kopf und der Kopfball kam mit 3400 Zielungen Geschwindigkeiten ins Tor. Das Netz ist, nein. Ich will das genau in der Balance halten. Man sollte ihn eben nicht fertig machen, wenn es mal scheiße läuft und auch nicht über den Klee loben, wenn es mal gut läuft. Es ist halt, dass der sich aufreißt und tut und scheiß Spiele hatte. Das sind ja alles klare Fakten, aber da halte ich so ein bisschen so wie Sami Khedira, der es bei The Zone gesagt hat, dass er einfach mal aufhören sollte, seine eigenen Spieler, auch, also Führungsspieler, auch wenn viele diese Führungen in Frage stellen, auch wenn sie gar nicht in der Position sind, das in Frage zu stellen, weil ich sage immer, hör doch mal seinen Mitspielern zu, also mit denen er zusammenspielt, und wenn die alle positiv über den reden, dann habe ich als Außenstehender einfach dann nicht viel zu melden. Und wenn solche Spieler halt keine guten Zeiten haben, dass man versucht, die als Nation, die zu stärken. Da sind wir aber in Deutschland echt schlecht drin. Ne? Also wir sind ja wirklich gut. Das ist ja nicht nur bei Kimmich der Fall, sondern bei vielen Sporthelden, die hoch zu loben und dann so schnell das Kind auch wieder runter zu singen. Und ja, das Spiel gegen, auch wegen gesagt, deswegen Kimmich, Temponachteil, Länderspiel gegen Frankreich, er gegen Mbappé, wunderbarer Job gemacht. 10 Klassen langsamer als der Mann. Aber auf der Rechtsverteidigerposition fast wieder neu geboren seit jetzt ein paar Monaten. Und dass da gegen Arsenal ihn keiner auf dem Schirm hatte, dass er da so durchgerannt ist und den Kopfball da so rein versenkt, hat mich natürlich
gefreut. Wie früh hast du Ja geschrien? Ich hab den Kimmich-Laufweg gesehen. Da war die Flanke, gerade hatte ihren Fuß verlassen und ich habe schon Ja geschrien, weil es war auch klar, dass wenn er mit diesen 4.500 km/h angesprintet kommt und egal wie der den Ball genommen hat, und der hat den ja jetzt mit dem Kopf so hart genommen, wie man den normalerweise schießen würde. Ich habe so früh schon geschrien, weil so klar war, dass das Ding. Ja, Alter.
Ich habe richtig laut geschrien. Uiuiui. Also 22.25 Uhr oder so war es, glaube ich. Und ich habe richtig laut geschrien. Ja.
Wir haben hier bei uns im Haus, es ist zu unserer Nachbarin nach oben, relativ hellhörig. Also sie sagt immer, dass sie sehr viel versteht von dem, was wir so sagen.
Okay.
Kann aber auch sein, weil ich einfach auch ein sehr, recht lautes Organ habe, das muss man auch ehrlich sagen. Und nach so Spielabenden wie gestern, weil Mona und ich sitzen dann hier ganz häufig auf der Couch und kann dann auch mal was lauter werden. Also beim wegen des Fußballs, nicht weil wir uns streiten. Dann sagt die Nachbarin, wenn wir die am nächsten Tag dann im Flur treffen, sagt die mal so ganz vorsichtig: Und gestern war wieder Fußball, oder?
Oh Gott, die arme Maus.
Ah ja.
Ja, zum Geburtstag dann Schallschutzkopfhörer.
Ja,
ich habe auch bei dem Tor, ich fand das auch witzig, ich habe Ja geschrien, als der Ball seinen Kopf verlassen hat, aber ich fand es geil, ich habe eine super Slow-Mo gesehen, da gibt es nämlich eine Beobachtung von Sané, stimmt deiner Aussage perfekt überein. Da kommt Kimmich noch angelaufen, hat diesen Ball noch nicht getroffen und Sané ist schon dabei, seine Arme nach oben zu heben zum Feiern. Super lustig. Also was willst geil. Du mehr? Mehr antizipieren kannst du ja gar nicht mehr. Ja, das Ding war mit Überzeugung drin. Und ich freue mich für ihn. Hoffe, dass er darauf aufbauen kann. Jetzt beim nächsten Spiel nicht zu verkopft ist, dass er nichts irgendwas beweisen muss. Einfach sein Spiel runterspielt. Aber da bin ich überzeugt von, dass er das kann. Ja, wir haben vor der Brust jetzt dann morgen nochmal Union, die möglich oder auch nicht möglich in den Abstiegskampf rutschen können mit uns oder gegen uns. Topspiel, witzigerweise am Samstag. Weiß gar nicht, wie es da zustande kommt. Wahrscheinlich da auch irgendwelche, Regeln, Finanzierungsregeln, keine Ahnung. Weil Union Berlin gegen Bayern München, Topspiel, kann man mal so in Frage stellen.
Ja, gut, wenn man die letzte Saison betrachtet, oder wann war doch letzte Saison, war Union noch auch noch Hat doch auch gut gespielt, oder?
Ja, ich meine, dieses Wochenende spielt halt auch Dortmund gegen Leverkusen, ne? Das ist halt.
Ja, gut. Aber Leverkusen spielt Sonntag wegen Europa League.
Ah, jo, stimmt, ja. Siehst du, da haben wir schon wieder, da ist die Krux auch schon wieder gelöst, ja.
Ich möchte ganz kurz deinen Leverkusen-Dortmund-Tipp, musst du mir nicht sagen, aber jetzt bitte einmal für Kicktipp feste machen. Okay, gedanklich bei dir.
Ich hab Kicktipp gerade offen. Ich schreibe es gerade rein. Tut das weh? Ich darf es nicht sagen, sagst du? Ich kann es dir auch sagen.
Du kannst es mir auch sagen.
Leverkusen verliert nicht. Ein 2-2.
Ja, ich werde tatsächlich, wenn es ein Spiel Leverkusen gibt. Ja, ich werde gegen Leverkusen tippen. Ich habe nicht einmal gegen Leverkusen getippt diese Saison. Man kann da in so Statistiken reingucken. Leverkusen, die Mannschaft, mit denen ich die meisten Punkte geholt habe, weil ich einfach nicht gegen die getippt habe.
Ja.
Aber ich werde jetzt das erste Mal gegen Leverkusen tippen, weil Meister gewesen, schön ganze Woche gesoffen, dann gegen West Ham so ein richtiges Krampf-Kampf-Spiel jetzt gestern gehabt, was sie ja auch wieder in der 89. Minute unentschieden gespielt haben. Und wenn die ein Spiel verlieren diese Saison, dann ist es das hier. Wenn die das jetzt überleben am Sonntag, dann gehen die ohne Loss aus der Season.
Da ist also die wirkliche Härteprüfung, meinst du? Die kommt jetzt nochmal?
Ja, da jetzt, wo so ein bisschen dieser Druck aus der Meisterschaft raus ist, weißt du, diese erste Erlösung ist quasi da. Ich habe das Gefühl, man hat das auch schon ein bisschen gegen West Ham gemerkt, dass einmal so ein bisschen Druck abgelassen worden ist. Und jetzt, dann weiß ich nicht, die sind Sonntag Meister geworden. Dann haben die Montag auf jeden Fall getrunken. Dienstag waren die alle verkatert beim Training. Mittwoch war Spielvorbereitung, dann Donnerstag so ein richtiger asozialer England-Kick, den die da abbekommen haben, mit Schlägerei auf der Bank, mit Schlägerei auf dem Platz, alles drum und dran. Dann wieder so ein Krampfakt da in der 88. Minute oder 89. Minute das 1-1 schießen zu müssen, damit man diesen europäischen Rekord noch innehalten kann. Und jetzt kommen die Dortmunder, die gerade, hat man das Gefühl, richtig Bock haben auf Fußball, mal wieder zu spät in der Saison, aber lass mal deren Ding sein. Und jetzt die Dortmunder kriegen das hin. Ich glaube, die kriegen das hin.
Okay, dann halten wir das fest. Heute wurde auch bekannt gegeben, eine große Nachricht, denn ich ging feste davon aus, dass Julian Nagelsmann Trainer beim FC Bayern München wird. Aber stattdessen ist es so, dass er beim DFB verlängert hat bis 2026. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Marc. Tuchel wurde auch schon darauf angesprochen auf der PK, ob er jetzt beim Bayern bleiben würde, wenn er gefragt werden würde, und er sagt dazu viel Konjunktiv und er wird dazu so gesehen, wenn er weniger nichts sagen. Wie siehst du das Thema?
Was jetzt noch mal ganz kurz, nur damit wir uns da einmal verständigen. Tuchel, also die Bild titelt, Tuchel gibt klare Antwort auf die Frage, ob er auch Bayern-Trainer sein kann, bleiben würde. Und dann sagt er in Zitat: Das ist so viel Konjunktiv, ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und die steht. Eigentlich fehlt da nur das Komma von Kovac, stand jetzt. Ist das für dich ein klares Nein? Also,
nein, ein klares Nein ist ein klares Nein, Marc.
Ich finde das überhaupt gar keine klare Aussage. Ich finde, das einzig Klare ist daran, dass es eine Vereinbarung mit dem Verein gibt, und mehr ist nicht. Also, wenn er gesagt hat, ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und die steht, das wäre eine klarere Aussage gewesen als dieser Vorsatz, das ist so viel Konjunktiv. Das entkräftet das alles so ein bisschen, meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach.
Es ist wie im Fußball, du hast natürlich recht, das ist keine klare Aussage, auch wenn natürlich die Lage, auf die er verweist, die ist, dass am Ende der Saison Schluss ist. Aber am Ende ist er, glaube ich, wieder in der Position, in der er nicht sein sollte. Er sitzt wieder da vor den Kameras und wird Fragen gestellt. Denn im Fußball, das ist ja auch Fakt, da gibt es ja sowas nicht. Also bei dem richtigen Angebot unter den richtigen Umständen ist ja nichts gegessen. Ich bleibe ja bis heute dabei. Natürlich hat der Mann falsche Entscheidungen getroffen und sich falsch präsentiert. Aber die hauptsächliche Entscheidung, die, wo Bayern sich gezwungen fühlt, kommt ja oft von außen. Diese öffentliche Wahrnehmung, wie spielt Bayern Fußball, wie wird der Trainer wahrgenommen. Und wenn von außen zu viel Kritik und zu viel Meinung ist, dann wird das innen drin auch unruhig und dann wird der Trainer schnell entlassen. Auch wenn die Ergebnisse oder sogar jetzt gar nicht ultimativ beschissen sind. Aber auch in Tuchels Fall gab es viele falsche Entscheidungen, gab schlechte Spiele. Und jetzt stehen sie wieder vor dem Fall. Zuerst wollten sie die alte Liebe zurückholen, zurück zum Ex. Das hat jetzt anscheinend nicht funktioniert. Und jetzt wollen sie anscheinend mit der Freundin zusammenbleiben oder vielleicht doch nicht, die gerade noch da ist. Also wir haben so Namen wie Di Zerbi, wie Zidane und Co. auf der Liste. Und ich weiß, du hast mich vor kurz im minimal im Vorgespräch angetastet, angewarnt, dass du da einen ganz besonderen Namen hast. Den werde ich jetzt gleich bei dir mal abtasten. Es ist auf jeden Fall interessant, dass wir momentan nach einem Architekten suchen und anscheinend der hässlichste Junge im Raum sind. So, Marc, wer soll unsere Freundin werden? Wer zieht uns die Hose aus auf der Toilette?
Also erstmal hoffe ich inständig, dass Tuchel jetzt nicht doch Bayern-Trainer wird, weil das wäre das Traurigste, was jemals passiert wäre. Das wäre trauriger als Nagelsmann kommt zurück zu Bayern, nachdem was passiert ist. Also muss man ehrlich sagen. Ich finde den Move von Nagelsmann ganz schlau, weil wenn er jetzt die 2 Jahre in Anführungszeichen DFB absitzt, dann kann er danach anstandslos wieder bei Bayern auftauchen, ohne dass er sich irgendwelche Sorgen um seinen Ruf machen muss. Zudem, wer es jetzt werden könnte. Also, ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht unter dem Gesichtspunkt, was brauchen wir oder was wollen wir oder was haben wir auch. Wir hatten ja schon auch viele negative Folgen jetzt über die Zeit, wo wir das machen. Und was haben wir da so gesagt? Und wir haben immer gesagt, Bayern braucht einen kompletten Umbruch. Es kann nicht sein, dass wir einfach andauernd unseren Trainer rauswerfen. Wir brauchen einen neuen Umbruch. Natürlich beim Trainer, wir brauchen aber auch bei den Spielern Umbruch, wir brauchen auch wieder eine klare Idee, Fußball zu spielen, wir brauchen wieder eine klare Identität für den Verein oder etwas, wofür der Verein steht und. Und ich weiß, dass der Name negativ behaftet ist und das ist er bei mir auch. Ich glaube aber, dass es die logische Konsequenz ist, von allem dem, was wir sagen, was wir brauchen, gibt es genau einen Mann, der das erfüllen kann und das verändern kann und das ist Rangnick. Es gibt nur diesen einen, also das Rangnick ist die logische Konsequenz aus jeder Forderung, die wir jetzt gehört haben, von Bossen, von Spielern und von Trainern. Es kann dann nur Rangnick werden, weil er ist der Einzige, der es hinkriegt oder der in der Lage ist, einen ganzen Verein zu nehmen, das hat er jetzt auch häufig genug gemacht, einen ganzen Verein zu nehmen und zu sagen, hier, ich weiß, wo es lang geht und ich gebe euch eine Identität. Mir ist auch bewusst, dass Bayern danach noch mehr gehasst wird, als es jetzt schon ist.
Aber glaubst du, dass das so funktionieren würde mit den, also bei Bayern dieser mehr oder weniger Managerrolle alleine, dass er überhaupt so viel diese macht, also dass er seine Strukturen umsetzen könnte?
Weil ja, das ist also ja wirklich so, glaube, dass Bayern. Ich glaube, das Problem ist, dass wir halt gerade Eberl geholt haben. Nicht das Problem, aber das Ding ist, dass wir gerade Eberl geholt haben. Und Rangnick ist ja dafür bekannt, dass er jeden Aspekt einnimmt. Also vom Trainer über den Manager, über den Sportdirektor, über den Chef für Sport im
Sportvorstand, bla,
Sportvorstand, genau.
Gummibärchen halt heißen am Ende, ist ja völlig wurscht.
Genau. Und er nimmt das halt alles und baut dann da aus diesem Machtgefüge raus und das macht er ja nicht schlecht, das darf man ja nicht vergessen. Also Hoffenheim hat er super hingekriegt, der hat Leipzig zu seiner Zeit super hingekriegt und frag mal, wie sehr Manchester United es verflucht oder die Fans von Manchester United verflucht, dass der gegangen ist. Sie sagen bis heute, natürlich hat er sich in die ersten 3 Pressekonferenzen gesetzt und hat gesagt, Manchester United ist ein Kackverein und wir waren alle entsetzt. Aber über die Zeit ist jedes Wort wahr geworden, was der gesprochen hat. Der Mann hat halt Ahnung, das muss man ihm lassen. Die Art und Weise, wie er es rüberbringt, ist fragwürdig.
Ich lasse mich gerne überzeugen.
Ja, das ist die Frage, ob wir das wollen, ne? Weil wir sind danach hundertprozentig der unsympathischste Verein der Liga.
Nein, das schaffen wir, glaube ich, auch ganz unrangig, ganz oft mit unserem eigenen Verhalten. Ich habe mir mal vor Ewigkeiten, ich glaube, es war Decoded oder so, und da wird halt, erzählt er halt, wie er dann Fußball sieht. Und dann habe ich halt ein persönliches Gefühl und dem einen passt die Nase, die andere passt die Nase nicht. Ich möchte ja niemandem irgendwas vergönnen. Ich verstehe die Punkte, die du sagst, dass der Verein sagt, also FC Bayern München sagt, wir wollen eine Neustrukturierung, einen Neuaufbau, der über mehrere Jahre geht, der besseres Fundament hat. Dass Rangnick einer ist, der genau dieses Projekt immer wieder realisiert, deutschsprachig ist, gerade frei wäre, außer dass er bei Österreich Nationaltrainer ist, das ist natürlich ein Thema, das ihn mit in diesen Pool wirft. Ich bin mittlerweile, wie ich schon sagte, Marc, wenn ich jetzt FC Bayern München Anhänger bin und ich bin in diesem Raum und bin anscheinend momentan der hässlichste Junge, dann ist es halt so, dann freue ich mich auch, dass Rangnick das Kleid für mich anzieht und mir dann doch noch einen Zungenkuss gibt. So. Dann bin ich auch dafür offen, solange die Nacht noch glänzt, verstehst du? Und dann bin ich auch dafür offen.
Meinst du Bierkönig um 4 Uhr morgens?
Ja, Hauptsache nicht irgendwie, ich weiß nicht, also wir verlieren immer mehr an Gesicht und die Ursache.
Ja, also auch, dass das jetzt mit Nagelsmann nicht funktioniert, spricht ja nicht für uns. Also das ist ja auch irgendwie traurig. Also egal, ob wir uns jetzt bemüht haben oder nicht, aber wir haben es ja auf jeden Fall zugelassen, dass die Medien eine Nagelsmann-Rückkehr als echte Option gesehen haben und dann auch dementsprechend darüber berichtet haben. Und jetzt funktioniert das auch wieder nicht. Also so langsam verlieren wir unser Gesicht. Aber meine Frage ist, also das, wer soll's denn sein? Weil Bayern hat ja ganz klar gesagt, der nächste Trainer soll ein Trainer werden, der langfristig bei Bayern bleibt und ein langfristiges Projekt mit Bayern anschiebt. Und da wäre jetzt die Frage, wenn nicht Rangnick, und ich denke, dass es ein deutscher Trainer sein muss eigentlich, oder ein holländischer, irgendwas, was auf jeden Fall Deutsch spricht, welchem Trainer kann man diesen Verein denn jetzt an die Hand geben oder übergeben?
Ja, also ich verstehe, dass Rangnick da, dann traue ich das auch mit den Argumenten auch zu, bin dann auch offen, verstehe, dass so Projekte wie Zidane oder die Zerbi mit seinen 17 spanischen Co-Trainern auch nicht die Lösung wäre oder ein italienischer Conte oder so.
Der hat das letzte Mal, hat er einen spanischen Sportdirektor mit reingegeben, als ob Eberl und Freud das zulassen
würden. Ja, klar, natürlich nicht. Dementsprechend auch so Namen wie Conte und Zidane sind, glaube ich, auch raus. Und bei den Deutschen könnte man noch sagen, Hansi Flick ist noch so ein bisschen mit im Spiel oder halt jetzt Ralf Rangnick. Ich persönlich, weißt du selber, fände es total witzig, wenn der Louis mal wieder auf der Bank sitzen würde. Der ist ja auch.
Aber der ist ja auch nicht mehr viel langfristig. Also, weißt du, der macht es auch nicht mehr 5 Jahre.
Der ist halt auch schon was älter. Wobei der wirklich für mir ganz große Wertschätzung hat. Ja, da wird es wahrscheinlich in die Richtung Rangnick gehen. Das ist dann schon sehr interessant. Und dann ist das halt so. Und dann
drückt man da auch noch
das Beste. Oh, ich bin gespannt.
Ich hätte noch einen Namen.
Ja.
Christian fucking Streich.
Oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das macht. Das macht er
nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt mal, wenn man jetzt mal ausklammert, also wenn man jetzt mal sagt, okay, im Idealfall deutscher / deutschsprachiger Trainer.
Ja.
Muss Erfahrung haben mit Mannschaften und mit Bundesliga, muss Erfahrung haben international, muss Erfahrung haben damit, wie man eine Mannschaft baut aus vielen verschiedenen Spielern und dadurch, dass wir, also wenn wir jetzt den großen Umbruch starten werden, schon auch wirklich Spieler aus diesem Kader gehen, die auch, wo wir sagen, das sind Säulen und die müssen ersetzt werden und wir können nicht für 5 Spieler 100 Millionen ausgeben. Das heißt, es muss ein, ich nenne es jetzt mal, preisbewusster Trainer sein.
Ja.
Dann ist die Zahl an Trainern, die mir einfallen, wirklich ganz, 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 ganz marginal.
Ja, das meinte ich ja. Wir kommen wieder zurück, ich will mich mit dem Bild nicht langweilen, aber es ist halt genau das. Wir sind im Raum der hässlichste Junge und wir haben gerade nicht die Option und anscheinend nicht die Möglichkeiten. Weißt du, das Ding
ja, ist... Also was ich ja sagen möchte, ist, es gibt ja gar keine Auswahl. Es gibt ja gar keine...
Es gibt bestimmt ganz viele tolle Trainer mit dem richtigen Ton, der richtigen Ausstrahlung, die das morgen übernehmen können und diese Mannschaft irgendwo hinführen können. Die gibt es bestimmt. Aber das ist ja bei Bayern nicht der Punkt. Es muss ja jemand sein, der schon von Anfang an in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der internen Wahrnehmung, das, wie soll ich das sagen? Egal, über wen wir momentan reden, ist schon so eine Art positives oder negatives Vorgefühl gegeben. Da kommt ja keiner neutral rein und kann die Leute mehr oder weniger überzeugen.
Meinst du, es wird irgendjemand, den man gar nicht auf dem Schirm hat?
Ja, das fände ich halt zum Beispiel super, weil ich bin halt der Meinung, es gibt super viele gute Trainer. Also es gibt wirklich, wirklich super viele gute Trainer. Aber das Thema ist halt, dass die Leute, ob öffentlich, auch intern, überhaupt nicht die Geduld haben, dass diese Trainer sich beweisen können. Denn wenn es wirklich nur darum geht, ja, ich möchte da jetzt einfach jemand hinstellen, das soll 2 Jahre funktionieren und das mache ich immer wieder, ja, dann holst du halt so Leute wie, keine Ahnung, Zidane oder so rein.
Ja, dann holst du für dich einen Conte oder einen Zidane. Ja, genau, aber es ist ja ganz klar die Vorgabe, also das hat ja Eber ganz klar gesagt, der nächste Struktur, Trainer wird ein langfristiger Trainer. Also deswegen ist das ja egal. Also
ich kann mir vorstellen, der fällt dir dann raus. Der müsste schon irgendwie, da müssen sie schon einen ganz besonderen aus Deutschland irgendwo herausholen. Und da ist bisher kein Name gefallen. Und ich würde mich stark wundern, wenn sie dann finden würden. Es wird dann eher irgendwas Größeres werden, wie Rangnick wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Ich war heute Morgen auf jeden Fall überrascht, wo die Nagelsmann-Meldung kam, weil ich davon ausging, dass,
ja, ich
dass er das wird. Ja.
Ich bin auch tatsächlich sehr ganz klar davon ausgegangen.
Wie schätzt du das Spiel? Hast du noch was zu dem Trainer trinken? Weil sonst würde ich kurz noch fragen, was du glaubst, wie es gegen Union ausgeht.
Wir gewinnen das 5-0.
Aber wir klatschen die weg, okay.
Ja, ich glaube, wir klatschen die.
Okay.
Das ist aber das sage ich auch Woche für Woche über eigentlich jeden Gegner und nie passiert's.
Ja, wir spielen am 30.04. Gegen Real Madrid zu Hause. Bis dahin ist noch 2 Wochen. Leute, bitte entschuldige, ich bin erkältet, ich gebe echt mein Bestes. Ja, Hase, hast du noch etwas?
Nein, ich glaube nicht.
So, dann haben wir versucht, in dieser glatten Stunde jetzt alles abzurappen von Marks teurem 13-Euro-Bier in Irland. Irishman? No, I'm not bro, but I'm white. It's not enough. Sorry. vom keltischen Fußball, wo verschiedene Sportarten zusammengewürfelt wurden, von Köln über Arsenal, über Atletico, über Dortmund, über Real Madrid, von Viertel- bis Halbfinale, über Union Berlin und über das bevorstehende Spiel. Mein Name ist Tama, das war eine neue Folge, mir ist dann aufgeregt. Die letzten Worte hat wie immer der liebevolle Marc.
Ich glaube, dass das Viertelfinale der Champions League für jeden Menschen, der gerade so ein bisschen darüber nachdenkt, und ich hatte auch schon die Phase, boah, der Fußball ist nicht mehr so dasselbe, der Fußball ist nicht mehr so geil, die ganz großen Spiele fehlen irgendwie und es ist immer dasselbe, was passiert und. Das Viertelfinale dieser Champions League-Saison hat uns allen und jeder, der Fußball mal geliebt hat, aufgezeigt, warum wir alle Fußball
oder Thiago oder nichts. Ciao.
Tschüss.
Ein dicker Gruß von den Trainer von der Meister. FC Bayern! FC Bayern!
Ist alles so toll. Da ist gar nichts toll.
Ihr und wir werden eBay nicht verändern.